Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich erhielt vor kurzem eine interessante Frage zugestellt über E-Mail von einem Zuschauer, Zuhörer und auch einem Leser. Und die Frage war, warum wird Gott Plagen über diese Erde bringen? Ich fand, dies war eine sehr interessante Frage, eine Frage, die ich heute zum Anlass nehmen möchte, um etwas näher auf dieses Thema einzugehen. Nun, ich habe einige Predigten in der Vergangenheit gebracht, die ein wenig schon diese Frage behandelt haben, zu einem gewissen Grade. Da gibt es zum Beispiel die Predigt, wie Deutschland siegen und unterliegen wird, vom 22. Juni 2024. In dieser Predigt bin ich auch auf zwei Aspekte eingegangen, nämlich die große Trübsal und den sogenannten Tag des Herrn. Die große Trübsal, eine Zeitspanne von vielleicht 3,5 Jahren vor der Wiederkunft Christi. Eine Zeitspanne, die den Zorn Satans beschreibt. Den Zorn Satans über die Menschen und ganz besonders über die Kirche Gottes. Und so dann der Tag des Herrn oder auch der Tag des Zornes des Herrn, wie er genannt werden kann, der so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt. Darauf werden wir heute ganz besonders eingehen müssen. Wie wir sehen werden, wird Gott zur Zeit seines Zornes die Menschheit mit Plagen konfrontieren. Warum ist das so? Warum tut das Gott? Nun, ich habe einige Predigten gebracht in der Vergangenheit, die vielleicht zu dem, was ich jetzt heute sagen werde, im Widerspruch sein könnten, wenn man nur den Titel sich anschaut. Man sollte sich dann die ganzen Predigten noch einmal anschauen. Da ist zum Beispiel eine Predigt mit dem Titel Gottes Geist der Liebe vom 16. Juni 2024. Sodann müssen wir unseren Nächsten bedingungslos lieben, vom 1. Juni 2023. Sodann hat Gott bedingungslose Liebe für alle Menschen, vom 18. Mai 2023. Und schließlich liebt Gott wirklich alle Menschen, vom 11. Mai 2023. Dies nur als Einleitung, denn in der Tat ist es so, dass Gott mit Liebe gleichgesetzt wird. Gott ist Liebe. Ich möchte dies kurz mit Ihnen noch einmal behandeln. Im 1. Johannesbrief, in Kapitel 4 und in Vers 8. Nun, in der Lutherbibel, ich lese heute hauptsächlich von der revidierten Lutherbibel 2017, aber in allen Lutherbibeln hat der Luther es fertiggebracht, natürlich die Johannesbriefe und die Briefe des Petrus an eine total falsche Stelle zu setzen. Und dann den Jakobusbrief ganz zum Schluss, weil er den nicht mochte. Die meisten Lutherbibeln auch heute haben diese falsche Einteilung vorgenommen. In jedem Falle, in 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 8, da lesen wir Folgendes. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe. Und das Gleiche finden wir auch in 1. Johannes Kapitel 4 und in Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also ganz klar und deutlich werden hier Stellen angeführt, die uns zeigen, dass Gott Liebe ist. Das bedeutet, was immer Gott tut, geschieht nicht, weil er die Menschen hasst. Es geschieht aus Liebe zu den Menschen. Schauen Sie, er hasst das Böse, das der Mensch tut. Er hasst auch das Böse im Menschen, aber er hasst nicht den Menschen. Er hasst nicht die Person, die Persönlichkeit. Letztendlich hat er den Menschen erschaffen. Das Ziel, der Zweck der Erschaffung des Menschen wird ganz deutlich in 1. Timotheus zum Ausdruck gebracht. 1. Timotheus Kapitel 2, achten Sie, ich sage nicht Timotheus, das ist falsch. Es ist Timotheus. 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 3 bis 4. Da lesen wir. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, unserem Erretter, unserem Erlöser, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist das Ziel, die Absicht, der Zweck, den und die Gott für die Menschen hat. Er will, dass alle Menschen bereuen. Wir lesen dies in Lukas Kapitel 24. Und damit ist schon etwas gesagt über den Grund, warum Gott Plagen ausschütten wird über diese Erde. In Lukas Kapitel 24, angefangen Vers 45. Da öffnete er, Christus, ihnen, den Aposteln, das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Schauen Sie, bis zu dem Zeitpunkt haben sie die Schrift nicht so richtig verstanden. Und da geht es jetzt nochmal um das Alte Testament, geschweige denn das Neue. Gott muss uns den Verstand öffnen. Vers 46. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern von Jerusalem an, seid ihr dafür Zeugen. Buße, auch wiederum eine schrecklich falsche Übersetzung von Luther. Nun, Luther ist im katholischen Glauben groß geworden und er hatte natürlich noch gewisse Probleme mit diesem Glauben, auch nachdem er sich davon abgewandt hatte. Und er meinte, man müsse Buße tun, irgendwie müsse man sich da selbst peinigen oder man müsse sonst irgendetwas tun, da auf den Knien rumrutschen, bis die blutig sind und so weiter und so fort. Eine total falsche Auffassung. Leider haben viele deutsche Übersetzungen diese falsche Auffassung übernommen in ihren Übertragungen. Im Englischen zum Beispiel wird niemals von Buße gesprochen. Da heißt es immer Repentance, also Reue. Und so sollte hier auch das mit Reue übersetzt werden oder mit Umkehr. Es soll gepredigt werden in seinem Namen Umkehr zur Vergebung der Sünden. Die Hoffnung für alle schreibt interessanterweise folgendermaßen: Allen Völkern wird in seinem Namen verkündet, Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Reue hat natürlich eine Bedeutung für Sündenvergebung. Und so lesen wir auch in Apostelgeschichte 17. Jedes Mal, wenn Sie in der Lutherbibel das Wort Buße lesen, streichen Sie es durch und schreiben Reue oder Umkehr hin, denn das ist genau die Bedeutung. Apostelgeschichte 17 und Vers 30, schauen Sie, was hier Paulus sagt. Zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen oder hat über diese Zeit hinweg gesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Wiederum, Buße tun, schlecht übersetzt, die Hoffnung für alle schreibt, dass alle zu ihm umkehren. Eine weitaus bessere Übersetzung. Er will, dass alle zu ihm umkehren. Er will, dass die Menschen erkennen, wie schlecht sie leben, was alles sie falsch machen. Und er wird alles tun, um sie dazu zu bringen, umzukehren, zu ihm umzukehren, zurückzukehren. In Hesekiel Kapitel 28 lesen wir Vers 23. Hesekiel 28 oder vielmehr Hesekiel 18 und Vers 23. Da stellt Gott folgende Frage: Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen? Spricht Gott der Herr. Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. Die Hoffnung für alle schreibt, dass er von seinen falschen Wegen umkehrt. Mit anderen Worten, Reue, Umkehr bedeutet, man hört auf, das Falsche zu tun und man beginnt, das Richtige zu tun. Das ist das, was Gott will. Nun, er weiß, dass einige nicht bereuen werden. Er weiß, dass einige nicht gerettet werden. Er will zwar, dass alle bereuen, er will zwar, dass alle Menschen zur Seligkeit gelangen, zum Heil gelangen, zur Errettung gelangen, aber er weiß, einige werden sich weigern. Einige werden sich absolut weigern, sich zu Gott zu bekehren. Nun, was hat das jetzt mit den Plagen zu tun, die Gott kurz vor der Wiederkunft Christi über die Menschen ausgießen wird? Schauen Sie, allgemein betrachtet, beinhaltet Gottes Liebe Züchtigung. Ganz besonders gilt das für Christen, aber nicht nur für Christen. In Hebräer Kapitel 12 lesen wir einmal Vers 6. Hebräer Kapitel 12 und Vers 6. Hier geht es natürlich um unsere Erziehung. Unsere Erziehung, mit anderen Worten, diejenigen, die wahre Christen sind. Auch die müssen von Gott erzogen werden. Hebräer Kapitel 12 und Vers 6. Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Schauen Sie, wenn Gott jemanden lieb hat, wenn Gott Liebe für einen hat, und Gott ist Liebe, dann wird er uns züchtigen. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Die Hoffnung für alle schreibt, er zieht jeden mit Strenge. Manchmal ist Strenge notwendig. Aber in Offenbarung Kapitel 3 und in Vers 19 geht diese Betrachtung weit über Christen hinaus. Denn hier sagt Christus ganz deutlich und ganz allgemein, auf alle Menschen bezogen. Offenbarung Kapitel 3 und Vers 19. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, und Gott liebt alle Menschen. Er hat so sehr die Welt geliebt, heißt es, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das bezieht sich ja auf den Vater jetzt, der seinen eingeborenen Sohn gab. Nicht damit die Welt verdammt verurteilt wird, sondern dass sie gerettet wird. Also welche ich lieb habe, sagt Christus hier, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Wieder schlecht übersetzt, die gute Nachricht schreibt, mache ernst, kehre um. Mache ernst und kehre um. Der Grund der Züchtigung ist, dass wir umkehren. Dass wir ernst machen in unserem Leben. Dass wir uns besinnen, dass wir zurückkehren zu Gott, den wir verlassen haben. Es geht um den Tag des Herrn, den Zornestag des Herrn. Denn Gott ist zornig und er wird diesen Zorn demnächst deutlich dokumentieren. Er ist zornig mit den Menschen dieser Welt, weil sie sich abgewendet haben von Gott und weil sie nicht zu ihm zurückkehren wollen. Und so wird er Plagen ausschütten über diese Menschen, über die Menschen der Erde, um sie dazu zu bringen, zu erkennen, was sie eigentlich tun, und sich vielleicht doch abwenden von ihrem falschen Lebensweg und zurückkehren zu Gott. In Offenbarung Kapitel 6, angefangen in Vers 15, wird dieser Zornestag des Herrn näher beschrieben. Offenbarung Kapitel 6 und angefangen in Vers 15. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven, alle Freien, verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Schauen Sie, Christus hier, das Lamm hat Zorn. Es ist nicht so, wie einige uns weismachen wollen, es ist der Vater, der zornig ist, und Christus ist der vergebende Mittler, der sich an den Vater wendet und ihn bittet, von seinem Zorn abzulassen, totale Blasphemie. Nein, es geht um den Zorn des Vaters und des Sohnes. Beide sind total vereint im Sinne, was diese Situation angeht. Sie sind sowieso vereint in allem. Vers 17. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns, sowohl des Vaters als auch des Sohnes. Und wer kann bestehen? Nun, wer bestehen kann, darauf werden wir gleich noch eingehen. Und so gibt es viele Stellen in der Bibel, auch hier im Buch der Offenbarung zunächst einmal, die den Zorn Gottes und diese letzten Plagen und dann auch die letzten Zornschalen näher beschreiben. Ich gebe Ihnen Hinweise jetzt, Offenbarung 8, Vers 6 und dann folgende Verse, Offenbarung 9, Vers 1 und dann folgende Verse. Aber ich möchte hier auf Offenbarung 11 eingehen, die Verse 15 bis 18. Offenbarung 11, die Verse 15 bis 18. Und der siebente Engel blies seine Posaune. Und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus, also Gott dem Vater und Jesus Christus dem Sohn, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, das sind Engelwesen, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Herrschaft ergriffen hast. Schauen Sie, Gott herrscht zurzeit noch nicht über diese Erde. Die Herrschaft über diese Erde ist Satan übermittelt worden. Natürlich kann Satan nur das tun, was Gott zulässt. In manchen Fällen greift Gott auch direkt ein, um seinen Plan zu erfüllen. Aber sein Eingreifen im Hinblick auf die Herrschaft über die Erde wird erst kommen, wenn Christus zurückkehrt. Vers 18. Und die Völker sind zornig geworden. Ja, sie sind so zornig geworden, dass sie, wenn sie nicht daran gehindert werden würden von Christus, die ganze Welt vernichten würden. Kein Mensch würde am Leben bleiben. Das ist der Zorn der Völker, der Regierenden, aber auch der Untertanen, die alle für Krieg sind, nicht für Frieden. Ja, die Völker sind zornig geworden. Und es ist gekommen dein Zorn, denn Gott ist zornig über den Zorn der Völker, die alle Menschen vernichten wollen. Es ist gekommen dein Zorn. Und die Zeit, die Toten zu richten, besser die Lebenden zu richten, und den Lohn zu geben, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten oder ehren, respektieren, die sich auf das besinnen, was Gott ihnen sagt, die Kleinen und die Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Schauen Sie, Christus sagt, wenn er nicht kommen würde, wenn die Zeiten nicht verkürzt werden würden, würde kein Mensch am Leben bleiben. So haben es die Menschen getrieben. So weit wird uns diese Weisheit der Menschen bringen, dass sie alles Leben auf Erden vernichten werden, wenn Gott nicht eingreifen würde, um dies zu verhindern. Aber auch da sagt die Bibel, nicht allzu viele werden am Leben bleiben. Die meisten werden umkommen in diesen schrecklichen Zeiten, in diesem schrecklichen dritten atomaren Weltkrieg, der noch kommen wird. Der, ich möchte sagen, noch bald kommen wird. Lesen wir auch Kapitel 15 und Vers 1. Offenbarung 15 und Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Also auch die letzten sieben Plagen, die zur Zeit der letzten Posaune geschehen werden, sind Teil des Zornes Gottes. Aber damit wird dann ein Ende gemacht. Vers 5, Offenbarung 15, Vers 5. Danach sah ich, es wurde aufgetan, der Tempel, die Stiftshütte im Himmel. Vers 6, und aus dem Engel kamen die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, angetan mit reinem hellen Leinen, gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Vers 7, und eines der vier Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann noch in Kapitel 16, Vers 1, ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Ich möchte jetzt nicht unbedingt auf die genaue Reihenfolge der Plagen eingehen, wie sich das alles abspielen wird. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, die biblische Prophezeiung von nun an bis in Ewigkeit. Und diese Broschüre geht auf die Abfolge der Plagen ein. Wir haben in der Mitte eine Skizze. Und diese Skizze hat einen chronologischen Ablauf, eine chronologische Abfolge der prophetischen Ereignisse. Und es geht um die sieben Siegel im Buch der Offenbarung, die sieben Posaunen und die sieben Plagen. Es ist dies eine sehr wichtige Broschüre. Und ich würde Sie auffordern, sich ein kostenloses Exemplar zu bestellen. Aber die Frage zurück, um die es mir heute geht. Warum lässt Gott alles dies zu? Oder warum bringt er solche Plagen sogar direkt über die Menschen? Schauen Sie, wir hatten das ja bereits kürzlich noch erwähnt und behandelt. Das Tier ist eine prophetische Persönlichkeit, die noch kommen wird, die sich noch manifestieren wird hier auf Erden. Ein militärischer, ein politischer, ein wirtschaftlicher Führer. Und er ist natürlich auch der Führer der letzten Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches. Die Bibel sagt, dass das ehemalige Römische Reich 10-mal auferstehen würde. 9-mal ist es bereits auferstanden. Die letzte Auferstehung steht unmittelbar bevor, und zwar in Europa. Und das Tier ist von deutscher oder österreichischer Abstammung. Und wir lesen deutlich, dass es Satan ist, Satan, der dem Tier die Macht gibt. Zur Wiederholung, auch dies noch einmal in Offenbarung Kapitel 9. Offenbarung Kapitel 9. Dann lesen wir angefangen in Vers 1. Der fünfte Engel blies seine Posaune und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf und es stieg Rauch empor aus dem Brunnen wie der Rauch eines großen Ofens. Und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und dann lesen wir weiter, wie sich dann diese Menschen verhalten werden, diese kriegführende Macht. Es ist dies in der Tat, das wiedererstandene Europäische Reich. Und die Macht kommt von Satan. Das heißt, Satan wird seine Macht, seinen Thron dem Tier geben. Und dies hier ist jetzt eine Beschreibung zur Zeit des Zornes Gottes, des Zornestages Gottes, eine Beschreibung, wie hier diese europäische Macht gegen die Könige des Ostens vorgehen wird. Und dann lesen wir, dass die Könige des Ostens reagieren werden. Sie werden zurückschlagen. Wir lesen nicht in Offenbarung 9, angefangen Vers 1, dass das Tier mit atomaren Waffen gegen die Könige des Ostens vorgehen wird, aber die Könige des Ostens werden mit atomaren Waffen reagieren. Wir verstehen, dass dies ein Krieg ist zwischen dem Widerstand in Europa auf der einen Seite und fernöstlichen Nationen wie Russland, China, Japan, Indien, Nordkorea, andere auf der anderen Seite. Wiederum gefragt jetzt, warum lässt Gott dies nun zu, dass die Könige des Ostens auf das Tier in dieser Weise losgehen, auf die Tiermacht? Nun, Offenbarung Kapitel 9. Lesen wir die Verse 20 bis 21. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, das sind jetzt die Plagen, die durch diese Könige des Ostens hervorgebracht werden, die bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände. Schauen Sie, es geht darum, Gott lässt dich zu, Gott mag dich sogar bewirken, um die Leute dazu zu bringen, sich zu bekehren, sich wiederum zu Gott zu wenden. Aber sie taten es nicht, sie werden es nicht tun. Sie bekehrten sich nicht von den Werken ihrer Hände. Schauen Sie, was die alles getan haben und weiterhin tun werden. Dass sie nicht anbeteten die bösen Geister, Dämonen. Dämonenanbetung, sie mögen das vielleicht nicht begreifen. Aber sie beten letztendlich Satan und seine Dämonen an. Sie verstehen nicht, dass Satan und seine Dämonen die Herrscher dieser Welt sind. Und sie folgen der Philosophie von Satan und seinen Dämonen. Der Philosophie der Kriegführung. Des Leides. Sie bekehrten sich nicht von ihren Werken. Sie beteten weiterhin an die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen, hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Aber die werden angebetet in all diesen christlichen Kirchen heutzutage, in angeblichen christlichen Kirchen. Da wird man vor Götzen niederfallen. Tut man nach wie vor, tut man weiterhin. Meinen, die könnten einem irgendwo helfen. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, Vers 21. Und Krieg ist Mord. Abtreibung ist Mord. Und all diese anderen Dinge, die getan werden, das ist Mord. Aber die bekehrten sich nicht davon, die sehen da nichts Falsches drin. Sie bekehrten sich nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht. Und jedwede sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe wird in der Bibel mit Unzucht beschrieben. Und ihrer Dieberei. Das ist der Grund, unter anderem, warum Gott alles dies zulässt und bewirkt. Gott will, dass man sich bekehrt, dass man sich abwendet von seinen falschen Werken. Es ist Gott, der einem Reue anbietet. Schauen Sie, Sie können nicht Reue sich selbst erarbeiten. Es muss ein Geschenk von Gott sein. Gott bietet Ihnen die Reue an. Wir lesen dies klar und deutlich in Römer Kapitel 2 und in Vers 4. Römer Kapitel 2 und Vers 4. Da fragt uns Paulus, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Buße leitet? Buße rausstreichen. Es geht um Reue, um Umkehr, um Gesinnungsänderung. Weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zu deiner Gesinnungsänderung, zu deiner Reue, zu deiner Umkehr leitet? Problem ist nur, er tut nicht alles für uns. Er leitet uns, er bietet uns den Weg an. Aber wir müssen die Reue auch annehmen. Die Menge, wie beschreibt, Sinnesänderung. Die Hoffnung für alle schreibt Umkehr. Aber wie ich sagte, die meisten Menschen nehmen diese Reue nicht an. wollen nicht bereuen. Lesen wir weiter, Römer Kapitel 2 und Vers 5. Du aber, mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen, häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Die Hoffnung für alle bringt es besser. Ihr aber weigert euch hartnäckig, euer Leben zu ändern. Sie unbußfertigen Herzen ist auch nicht die beste Übersetzung. Man weigert sich hartnäckig, umzukehren, sein Leben zu ändern. Sondern, wir lesen weiter, Gott wird einem jeden geben nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Zorn und Grimm, aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit, Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die das Böse tun, zuerst der Juden, auch der Griechen, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die das Gute tun, zuerst den Juden und ebenso auch den Griechen. Schauen Sie, darum geht es. Gott will, dass wir bereuen, dass wir uns abwenden von unseren falschen Werken. Nun, es muss nicht unbedingt hier die Reue zum Heil gemeint sein. Reue kann auch ganz allgemein bedeuten, man wendet sich von seinen falschen Werken ab. Zum Beispiel die Nineviten, die haben auf die Predigt von Jona gehört und haben sich abgewendet von ihren falschen Werken, zumindest für eine gewisse Zeit lang. Und deswegen wurde Ninive auch nicht zerstört. Nun, es besteht kein Hinweis darauf, dass auf einmal sie alle jetzt von Gott berufen worden sind, das Heil zu erlangen. Darum geht es nicht. Aber es geht um eine Abkehr von falschen Werken. Es kann natürlich auch eine Abkehr von falschen Werken sein, hin zum Heil. Muss es aber nicht. Gott will zunächst einmal, dass man aufhört, das Böse zu tun. Und so werden die Menschen heute gewahrt. Und zwar durch Gottes Kirche werden sie heute gewahrt. Sie werden heute gewarnt, durch diese Predigt zum Beispiel. Und danach werden auch die zwei Zeugen auftreten, um die Menschheit zu warnen. Aber die Menschen werden auf die Warnung nicht hören. Die meisten hören heute nicht drauf. Die meisten werden nicht auf die Warnung Gottes durch die zwei Zeugen hören. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Die Bibel sagt, wir werden heute oder bald von allen Menschen gehasst werden dafür, dass wir das Wort Gottes verkünden, das Evangelium vom Reich Gottes, die Notwendigkeit zu bereuen. Das wollen die Menschen nicht hören. Und wenn die zwei Zeugen auftreten, dann werden sie letztendlich sogar getötet werden. Und was wird die Reaktion der Menschen sein, wenn das geschieht? Nun, die zwei Zeugen werden durch das Tier getötet werden. Letztendlich, wenn Gott gesagt hat, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Zuvor konnte man ihnen nichts antun. In Offenbarung Kapitel 11 und Vers 10. Und die auf Erden wohnen, die freuen sich darüber. Und die sind fröhlich. Und die werden einander Geschenke senden. Denn diese zwei Propheten hatten gequält, die auf Erden wohnten. Nun, wir lesen über diese Qual in Vers 5. Zunächst einmal, wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, dann muss er so getötet werden. Den Schaden, den sie den zwei Zeugen gegenüber vollrichten wollten, wird auf sie zurückfallen. Vers 6, diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Deswegen werden sie natürlich dann von dem Tier getötet werden und die Menschen werden sich darüber freuen. Wir werden hier erinnert an die Plagen, die Gott ausgegossen hat über das alte Ägypten, diese 10 Plagen. Und die Menschen haben auch in keinster Weise darauf reagiert, haben sich nicht bekehren wollen, haben nicht gesagt, okay, wir werden uns jetzt abwenden von diesen falschen Werken, wir werden uns Gott zuwenden, keineswegs. Und so wird es auch wiederum in der Endzeit geschehen. Wir denken auch an Noah und die Flut. Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit, er hat offensichtlich die Menschen gewarnt, die ganze Zeit hindurch, und hat gesagt, die Erde wird durch eine Flut vernichtet werden, die Menschen haben darüber gespottet, haben in keinster Weise gedacht, dass das irgendwo ernst zu nehmen sei. Wir hatten eben bereits gelesen, Offenbarung Kapitel 11 und Vers 18, dass die Menschen zornig sein werden. Sie werden mit Zorn handeln. Sie werden dabei sein, die Erde zu vernichten. Und dann wird Christus zurückkommen, um dies zu verhindern. Aber sein Zorn und der Zorn des Vaters wird sich über diese Menschen ergießen. Die Menschen werden auch bestraft werden, weil sie die Heiligen getötet haben. Sie sind verantwortlich für den Tod der Heiligen Gottes. In Offenbarung Kapitel 16, die Verse 4 bis 7. Offenbarung Kapitel 16 und Vers 4. Der dritte Engel goss seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen, und es wurde Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast, denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind es wert. Genau das, was wir eben gelesen haben. Sie haben diese Strafe verdient. Werden sie sich bekehren, wenn diese Strafe erfolgt? Nein, selbst wenn sie von Gott geplagt werden, wie das hier auch beschrieben wird, dann werden sie sich trotzdem nicht ändern, sondern sie werden vielmehr Gott lästern. Und wir lesen dies in Offenbarung Kapitel 16 und in Vers 8. Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne. Und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Die Hoffnung für alle. Und keiner kehrte um, um Gott die Ehre zu geben. Nun, da sie Gott lästerten, scheint es so zu sein, als ob sie irgendwo doch ein Verständnis hatten, dass Gott hinter all diesen Plagen steckt. Aber sie waren keineswegs bereit, ihre falschen Werke aufzugeben, sich zu ändern, umzukehren, zu Gott sich zu kehren, um Gott die Ehre zu geben. Im Gegenteil, sie lästerten ihn im Hinblick auf diese Plagen. Offenbarung 16 und Vers 10. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert. Und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und taten nicht Buße für ihre Werke, oder wie die Menge-Bibel es weitaus richtig übersetzt, und bekehrten sich nicht von ihrem Tun, kehrten nicht um, hörten nicht auf, das Falsche zu tun, begannen nicht, das Richtige zu tun. Und bedenken wir den Zustand der Menschen zu dem Zeitpunkt, um den es hier geht. Zunächst einmal Offenbarung Kapitel 16, angefangen in Vers 17. Da wird noch mehr gesagt über diesen Zorn, den Gott hat, den Tag des Zorns, den Tag des Herrn. Und der siebente Engel, Vers 17, goss aus seine Schale in die Luft. Und es kam eine große Stimme aus dem Himmel, vom Thron, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben so groß. Und wenn wir uns vorstellen, was es für Erdbeben bereits gegeben hat, mit einer unglaublichen Stärke auf der Richterskala. Und hier sagt Gott, ja, das ist noch nichts im Vergleich zu dem, was noch geschehen wird. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile. Die Städte der Völker stürzten ein. Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zornes. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und alle Inseln verschwanden. Und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen, selbst in diesem Zeitpunkt noch. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels. Denn diese Plage ist sehr groß. Sie haben vielleicht schon mal solche Hagelkörner gesehen, die Größe von Golfbällen hatten. Nichts im Vergleich, was geschehen wird. Und die Menschen lästern Gott. Anstatt dass sie sich besinnen, anstatt dass sie die Reue, die Gott ja doch anbietet, annehmen. Sie verwerfen diese Reue, sie verwerfen Gott. Sie entscheiden sich dafür, weiterhin Gott zu lästern und dabei ihre eigenen dunklen, bösen, schlimmen Wege zu gehen. Fragen wir uns, warum gießt Gott diese Plagen über die Menschen aus, damit sie endlich einmal erkennen, wie falsch sie leben. Wie gesagt, schauen wir uns den Zustand der Menschen an, wie sie Paulus beschreibt, wobei er sich auf viele Stellen des Alten Testamentes beruft. In Römer Kapitel 3 fangen wir mit Vers 9 an. Römer Kapitel 3 und Vers 9. Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Und was jetzt geschrieben steht, gilt für sie und für mich in gleicher Weise, bevor wir berufen wurden, bevor wir begannen, den Weg Gottes zu gehen, bevor wir begannen zu erkennen, dass das, was wir getan haben, falsch war. Wie geschrieben steht, Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Wir waren nicht gerecht, bevor wir von Gott berufen worden sind, bevor diese Berufung deutlich wurde in unserem Leben. Keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Schauen Sie, wir hatten den Verstand Gottes in keinster Weise. Wir hatten die Gesinnung Gottes in keinster Weise, wie die Menschen heute sie nach wie vor nicht haben. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Wir haben nicht nach Gott gefragt, nicht in richtiger Weise, vor allem nicht nach dem wahren Gott der Bibel. Alle sind sie abgewichen, allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Oh, wir haben vielleicht doch viel Gutes getan. Nicht in dem Sinne, wie Gott es will. Gott ist derjenige, der gut ist. Und Gott kann uns nur zeigen, was Gutes in Wirklichkeit bedeutet. Unsere Güte, unser Gutes tun war vielleicht sehr egoistisch anderen Menschen gegenüber und auch uns selbst gegenüber. Ja, wir haben vielleicht unsere Verwandten geliebt, unsere Frau, unsere Kinder, unseren Ehemann. Aber wie sieht es mit anderen Menschen aus? Vor allen Dingen denen gegenüber, die Gutes in keinster Weise, in Anführungszeichen, verdient haben. Ihr Rachen, Vers 13, ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift, also giftiges Schlangengift, ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Und wenn wir uns heute manchmal Filme anschauen, wenn man sich da diese Sprachen gegenwärtig, was da alles so gesagt wird, total überflüssig gesagt wird, aber das ist natürlich modern, das macht man gerne, dass man flucht und flucht und flucht und Bitteres von sich gibt. Ihre Füße, Vers 15, eilen Blut zu vergießen. Ja, man eilt in den Krieg hinein. Mit Freude lebt man und dann stirbt man mit Freude für das Vaterland. Auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Nein, den kennen sie nicht. Sie meinen, sie könnten durch Krieg Frieden erzeugen. Und das hat der Mensch seit fast 6000 Jahren versucht und hat es nie dazu gebracht. Es ist Jesus Christus, der Friedefürst, der kommen wird. Nicht um Krieg zu führen, sondern um den Krieg zu beenden. An allen Enden, wie es heißt. Das ist unsere Hoffnung. Jesus Christus, der Friedefürst, wird kommen. Und dann werden die Menschen nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Dann wird sein Reich des Friedens errichtet werden auf dieser Erde. Aber zurzeit kennen die Menschen diesen Weg nicht. Vers 18. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Keine Gottesfurcht. Oder wie es auch übersetzt werden kann, da ist keine Ehrfurcht vor Gott bei ihnen. Die existiert nicht, im Gegenteil. Wir haben gelesen, man lästert Gott, wenn man von Gott geplagt wird. Nun, es gibt eine Ausnahme. Eine einzige Ausnahme wird erwähnt im Hinblick auf die Menschen dieser Welt. Im Buch der Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 11 und in Vers 13. Offenbarung Kapitel 11 und Vers 13. Und da lesen wir Folgendes, eine sehr bemerkenswerte Aussage. Zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben. Und der zehnte Teil der Stadt stürzte ein. Es ist nicht das gleiche Erdbeben, von dem wir eben gelesen haben. Und es wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen, deren Namen bekannt waren. Nun, das kann bedeuten, das waren sehr einflussreiche Menschen, die waren namentlich bekannt bei den Völkern. Es kann aber auch sein, dass das Namen sind, die Gott kannte. Die wurden getötet. Und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Andere erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Erde. Oder die Ehre. Die Hoffnung, Hoffnung für alle schreibt, sie werden sich Gott unterwerfen und ihm die Ehre geben. In diesem Falle
Zu dem Zeitpunkt werden sie es tun. Wie lange das andauern wird, ist dann noch die Frage. Aber zunächst einmal werden sie es in dem Augenblick tun. Wir haben eben gerade von Babylon gelesen. Babylon wird zerstört werden. Der Zorn Gottes wird Babylon treffen. Warum? Ganz spezifisch gefragt, warum? Babylon ist ja nun die letzte Auferstehung des Römischen Reiches, aber Babylon bezieht sich auf das gesamte babylonische System dieser Welt. Ohne Ausnahme. Es kann auch sich auf andere Länder beziehen. Muss sich nicht nur auf die europäischen Länder beziehen. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 18, die Verse 22 bis 24. Offenbarung 18, die Verse 22 bis 24. Hier geht es allerdings um die religiöse Macht, die beschrieben wird, die Hure, die abgefallen ist von Gott. Und die Stimme der Sänger und Saitenspieler, der Flötenspieler und Posaunenbläser soll nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Handwerker irgendeines Handwerkes soll mehr in dir gefunden werden. Und das Geräusch der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden und durch deine Zauberei, wir hatten ja eben gelesen, die Menschen wollten sich nicht bekehren von ihrer Zauberei, durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Hier sehen wir den Grund dafür, dass die Menschen sich an die Zauberei gewendet haben. Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden. Und das Blut aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Letztendlich wird diese Macht verantwortlich sein für den Mord aller Menschen. Das ist eine starke Aussage. Eine starke Aussage. Fragen wir uns wirklich, warum Gott Plagen über diese Macht ausgießen wird? In Offenbarung 19, die Verse 1 bis 2. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme, einer großen Schar im Himmel. Das sind Engelwesen. Die sprach, Halleluja! Die Rettung und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Ein Martyrium der Heiligen wird noch stattfinden. Und wir sehen jetzt, wer hinter diesem Martyrium steckt. In Offenbarung 6 lesen wir die Verse 9 bis 11. Offenbarung 6, die Verse 9 bis 11. Und als es das fünfte Siegel auftat, die ersten vier Siegel waren die vier Reiter der Apokalypse. Und jetzt wird hier das fünfte Siegel beschrieben, das Martyrium der Heiligen, aber auch der Angriff der europäischen Macht auf die physischen Nachfahren der Israeliten, mit anderen Worten, Amerika, England und so weiter. Aber hier geht es jetzt um das Martyrium der Heiligen. Als es das fünfte Siegel auftat, da sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit großer Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten, noch weiter schlafen müssten, den Schlaf des Todes. Alles dies ist natürlich hier eine Vision. Noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Es ist also dies prophezeit, es wird noch geschehen. Nun, auch hier muss man sagen, Gott ist sich dessen bewusst und Gott wird auch in einem solchen Fall die Knechte, die Mitknechte, die Heiligen nicht verlassen. Er wird ihnen die Kraft geben, dies durchzustehen. Aber es wird geschehen. Aber wir lesen auch, dass Gott uns rächen wird. Dass Gott den Tod der Heiligen an denen rächen wird, die diesen Tod verschuldet haben. Die Heiligen fragen ja auch in dieser Vision, ja, wie lange wartest du noch, bis du uns rächen wirst? Und so lesen wir in Römer Kapitel 12 und in Vers 19. Man hört oft, man darf sich nicht rächen, man muss alles übersehen, man muss alles vergeben, vergessen und so weiter und so fort. Wir dürfen uns sicherlich nicht selbst rächen. Wir müssen aber eines begreifen. Gott wird uns rächen zu seiner Zeit. Es ist nicht so, dass alles das so geschehen kann und dann werden die so schadlos davonkommen, die auf diese niederträchtige, gemeine Weise leben. In Römer 12 und Vers 19, Paulus sagt, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Der Zorn Gottes, über den wir hier sprechen, wird hier angedeutet, mit anderen Worten, die Zeit des Tages des Herrn. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Denn wir sollen es nicht tun, wir sollen sogar Liebe gegenüber dem Nächsten zeigen, wie es dann weiter hier beschrieben wird, sogar gegenüber unseren Feinden. Damit ist in keinster Weise die Möglichkeit verbunden, dass man jetzt in den Krieg zieht, um unsere Feinde zu töten. Diese Idee ist absolut total unchristlich. Sie ist im totalsten Gegensatz zu der Lehre Christi. Aber schauen wir uns Jesaja 35 an. Jesaja 35 und Vers 4. Jesaja 35 und Vers 4. Was lesen wir hier? Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Das muss unser Trost sein. Die Ungerechtigkeit der Welt wird ein Ende nehmen. Gott wird kommen, um dieser Ungerechtigkeit ein Ende zu setzen und er wird auch die bestrafen. Und zwar aus Liebe heraus, denn er will ja auch, dass die auch sich bekehren. Nun, die mögen sterben, sie werden aber dann hochkommen in der sogenannten zweiten Auferstehung und werden dann vielleicht zur Besinnung kommen, zu sagen, oh, was habe ich jetzt getan? Wieso habe ich mich so gegen Gott und gegen andere Menschen vergangen? Das ist die Hoffnung, das ist der Grund, warum solche Plagen kommen werden. In Jesaja 34, Vers 8, da sagt Gott, es kommt der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. Und vielfach kann Zion sich auch auf die Kirche Gottes beziehen. Der Tag des Herrn dauert ein Jahr, wie es hier deutlich wird. Dieser Tag entspricht einem Jahr in der Prophezeiung. Lesen wir auch 5. Mose 32 und Vers 43. 5. Mose 32 und Vers 43. Preiset ihr Heiden sein Volk. Schauen Sie, auch die Heiden sollen letztendlich erkennen, was Gott tut. Wie auch damals Gott diese Plagen über Ägypten gebracht hat, damit auch die Ägypter erkennen sollten, dass Gott der Herr ist, dem alle Macht gebührt. Preiset ihr Heiden sein Volk, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und wird an seinen Feinden Rache nehmen und entsühnen das Land seines Volkes. Entsühnen, man bereut. Man bekehrt sich, man erhält Vergebung. Christus ist für uns gestorben. Wenn wir sein Opfer annehmen, dann können wir Vergebung unserer Sünden erlangen. Und die sich versammelt haben, um gegen Christus zu kämpfen. Man möge sich das vorstellen. Christus kommt zurück nach Jerusalem. Er wird auf dem Ölberg stehen. Die Armeen der Völker werden sich dort versammeln, um gegen Christus zu kämpfen. Total verführt werden sie sein von Satan. Mögen vielleicht meinen, Christus sei der Antichrist. Mögen vielleicht meinen, Christus ist ein Alien. Jemand, der aus dem fernen Weltall gekommen ist, um die Menschen zu vernichten. Was immer sie meinen mögen. Sie werden Christus bekämpfen wollen. Aber was wird geschehen? Was wird geschehen? Zacharja Kapitel 14. Und lesen wir Vers 12. Zacharja 14 und Vers 12. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Ihr Fleisch lässt er verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen, und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen, und ihre Zungen werden in ihrem Mund verwesen. Nun, einige haben spekuliert, es könnte vielleicht eine Atomexplosion sein, aber Gott braucht keine Atomexplosion, um so etwas durchzuführen. Der Punkt ist der, sie werden von Gott geplagt werden, sie werden total vernichtet, zerstört werden, aber sie werden wieder hochkommen. Und sie werden dann vielleicht erkennen, in der zweiten Auferstehung, wenn es ihnen alles gesagt wird, ja, Moment, wir haben hier gegen Christus gekämpft, den wahren Christus. den Gott des Alten Testamentes, der gekommen ist, für uns zu sterben, damit wir Leben haben können. Und die Folge wird hoffentlich sein, dass die meisten sich bekehren werden, umkehren werden, sagen, ja, das war verkehrt. Und wir werden das niemals mehr tun. Wir schämen uns dafür, dass wir das getan haben. Aber Gott wird auch später noch mit den Menschen dieser Welt umgehen müssen, denn sie werden nicht sofort zur Wahrheit kommen. Sie werden nicht sofort die Wahrheit akzeptieren, möchte ich sagen. Sie werden nicht sofort die Wahrheit leben wollen, weil sie eben halt sehr verführt sind. Zum Beispiel sagen sie, ja nun, der Sabbat ist ja nur für die Juden. Den brauchen wir nicht halten. Können den Sonntag halten, wenn sie Christen sind, sogenannte. Oder ja, diese jährlichen heiligen Festtage, die da erwähnt werden in der Bibel, ja, die brauchen wir ja nicht mehr halten. Sagen sie, meinen sie. Nun, Zacharja Kapitel 14, angefangen in Vers 16. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Völkern, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, und um das Laubhüttenfest zu halten. Das Laubhüttenfest, eine Zeitspanne von 7 Tagen. Und dann kommt der 8. Tag, der sich dem Laubhüttenfest unmittelbar anschließt. Die werden den halten, das Laubhüttenfest, den letzten großen Tag. Ja, meinen Sie, wenn Sie den dann halten im Millennium, dann braucht er heute nicht gehalten zu werden? Wir lesen fort Folgendes. Aber über die Geschlechter auf Erden, Vers 17, die nicht heraufziehen werden nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über die wird es nicht regnen. Gott wird ihnen keinen Regen geben. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht darauf zöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen, mit der Herr alle Völker plagen wird, die nicht darauf kommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Denn darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Völker, dass sie nicht darauf kommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Es geht nicht nur allein um das Laubhüttenfest, es geht um 7 heilige Festtage. Es ist Sünde, diese heiligen Festtage nicht zu halten. Es ist Sünde, den Sabbat nicht zu halten. Sogenannte Christen leben in Sünde, weil sie sich weigern, die Gebote Gottes zu halten. Es heißt, deshalb frisst ein Fluch die Erde, weil sie sich gegen Gott und sein Gesetz abgewendet haben. Schauen wir uns einmal noch kurz einige Stellen an, die sich mit dem Tag des Herrn befassen, dem Tag des Zornes Gottes. Und zwar im Buch Zephania. Im Buch Zephania lesen wir in Kapitel 1, die Verse 14 bis 18. Des Herrn großer Tag ist nahe, er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn ist bitter, da schreit selbst der Starke. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Unwetters und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune. Schauen Sie, es geht hier um das Posaunenfest. Posaune wird oft mit Krieg in Verbindung gebracht. Man bläst die Posaune, um die Menschen vor dem Krieg zu warnen. Wir sollen heute in der Kirche Gottes die Posaune blasen, um die Menschen zu warnen. Jetzt nicht buchstäblich die Posaune blasen, aber die Botschaft soll so laut sein und stark sein wie der Schall einer Posaune, nicht undeutlich und unklar, damit die Menschen gewarnt werden können. Die Menschen müssen darauf reagieren. Das heißt, einige werden darauf reagieren, die meisten werden nicht darauf reagieren. Aber wir haben die Verantwortung, die Posaune zu blasen, die Posaune der Warnung. So haben wir das Posaunenfest, auch der Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt, im Zeitpunkt der letzten Posaune. Alle diese Festtage haben eine gewisse Bedeutung im Plan Gottes. Sie nicht zu halten bedeutet, man versteht den Plan Gottes auch nicht. Kann man ihn auch gar nicht verstehen. Es heißt hier, es wird ein Tag der Posaune sein und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wieder den Herrn gesündigt haben. Hier finden wir die Erklärung. Alles dies wird geschehen, weil sie gegen Gott sündigen und weil sie nicht bereit sind, von der Sünde abzulassen. Ihr Blut soll ausgeschüttet werden, als wäre es Staub, und ihr Fleisch, als wäre es Kot. Auch ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn. Einige, die haben großes Vertrauen in ihren Reichtum, in das Geld, was sie vielleicht auf ihrer Bank haben. Unabhängig davon, dass die Bank natürlich kaputt gehen könnte, dann ist das ganze Geld wertlos und verschwunden. Aber wenn es zu dem Tag des Zornes des Herrn kommt, das Gold, was sie haben, ihr Haus, das sie haben, ihre Autos, die sie haben mögen, alles das, was sie an Besitz haben, wird sie nicht erretten können. Das wird alles in Rauch aufgehen. Alles das wird sie nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn. Die ganze Erde soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden. Denn er wird ein schreckliches Ende machen mit allen, die auf Erden wohnen. Das heißt, an anderen Stellen und nur wenige werden diese schreckliche Zeit überleben. Warum? Wiederum gefragt, warum? Warum wird das alles geschehen? Zephania Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Sammelt euch und kommt her, du Volk, das keine Scham kennt. Man schämt sich nicht über seine Sünde. Man ist vielleicht sogar froh über seine Sünde. Man lebt in Saus und Braus in Sünde und meint, das ist alles so unerheblich. Das ist ja wunderschön. Ehe denn das Urteil ergeht, Vers 2, wie Spreu verfliegt der Tag. Ehe denn des Herrn grimmiger Zorn über euch kommt, ehe der Tag des Zornes des Herrn über euch kommt. Und jetzt lesen wir einmal Vers 3. Suchet den Herrn all ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tage des Zornes des Herrn. Vielleicht wird Gott euch als würdig ansehen, dass ihr allem denen entfliehen könnt, was geschehen wird, wie es im Buch Lukas heißt, und dann letztendlich vor den Menschensohn gestellt zu werden. Aber wir sehen hier die Voraussetzungen, die Bedingungen. Es geht hier um Gerechtigkeit. Es geht hier um Demut. Es geht hier darum, dass man Gottes Rechte, Gottes Gesetze hält. Ich möchte einmal diese Stelle in Zephania Kapitel 2 und die Verse 1 bis 3 aus der Hoffnung für alle vorlesen, wie das hier übersetzt wird. Da heißt es, geht in euch, kommt endlich zur Besinnung. Ihr seid ein Volk, das keine Scham mehr kennt. Kehrt um, bevor das eintrifft, was der Herr sich vorgenommen hat. Es wird höchste Zeit für euch. Bald ist der Tag da, an dem der glühende Zorn des Herrn euch trifft. Ihr anderen aber, die ihr dem Herrn dient und nach seinen Geboten lebt, bleibt bei ihm und strebt nach Gerechtigkeit und Demut. Vielleicht werdet ihr verschont, wenn sich der Zorn des Herrn über sein Volk entlädt. Schauen wir uns Joel Kapitel 2 an. Joel Kapitel 2 und die Verse 1 bis 2. Blast die Posaune zu Zion. Mit anderen Worten, verkündigt die Warnung, was kommen wird. Ruft laut auf, meinem heiligen Berge. Erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird, auf ewige Zeiten, für und für. Darüber hatten wir gesprochen. Es bezieht sich hier auf die wiedererstandene Macht der Europäischen Union, diese 10 europäischen Kernstaaten unter der Führung des Tiers. Vor ihm hergeht ein verzehrendes Feuer, hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden und nach ihm wie eine Wüste Einöde und niemand wird ihm entgehen. In Vers 3 lesen wir dies und lesen wir auch das Ende von Vers 11. Der letzte Satz in Vers 11. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Wiederum diese Frage. Immer und immer wieder wird diese Frage gestellt. Wer kann ihn ertragen? Wer kann bestehen? Wer kann dem entgehen? Wer kann geschützt werden? Lesen wir die Verse 12 bis 13 in Joel Kapitel 2. Doch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte, und es reut ihn bald der Strafe. Vers 14. Wer weiß, ob er nicht umkehrt und es ihn gereut und der Segen zurücklässt. Für euch, die ihr beschützt werdet, die ihr als würdig erachtet werdet, allem dem zu entgehen, was kommen soll. Schauen Sie, Gott ist Liebe. Und Liebe beinhaltet auch Strafe. Mit dem Ziel, dass sich der Bestrafte bessert. Schauen wir uns einmal Sprüche Kapitel 13 und Vers 24 an. Sprüche 13 und Vers 24. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn, da spürt man dann nichts von Liebe. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Diese ganze Idee dieser anti-autoritären Erziehung, die ist absolut in keinster Weise göttlich. Nun, die Hoffnung für alle, die schreibt es ein wenig deutlicher, was hier eigentlich gemeint ist, in Sprüche Kapitel 13 und in Vers 24. Sprüche 13 und Vers 24, eine Hoffnung für alle. Wer seinem Kind jede Strafe erspart, der tut ihm damit keinen Gefallen. Wer sein Kind liebt, der erzieht es von klein auf mit Strenge. Das ist wichtig und auch in Konsequenz. Sie tun dem Kind keinen Gefallen, wenn sie ihn tun lassen, ihn machen lassen, was er will. Damit erziehen sie einen Rebellen. Sprüche 17, Vers 10. Ein Scheltwort dringt tiefer bei dem Verständigen ein, als 100 Schläge bei dem Toren. Also wenn Sie ein Kind haben, da ist nichts daran verkehrt, ihn zu schelten, es zu schelten, wenn er etwas Falsches tut. Nun, wenn der Punkt bereits schon erreicht ist, wo er ein Tor geworden ist, ein Erwachsener, ja, dann können Sie so viel ihm mitteilen, ihn schlagen in diesem Sinne, in Anführungszeichen, wie Sie wollen. Das bringt ja nicht mehr viel. Sprüche, Kapitel 19, Vers 3. Des Menschen Torheit führt ihn in die Irre, doch tobt sein Herz wider den Herrn. Das hatten wir ja in der Offenbarung gelesen. Sie lästern den Gott des Himmels. Sie sind Toren, Narren, anhand dessen, was die Bibel sagt. Aber sie sind in die Irre geführt. Sie verstehen nicht, wollen nicht verstehen, sind bewusst ignorant, was sie in ihrem Leben treiben, wie falsch das ist. Und dann lästern sie den Herrn, dann toben sie gegen Gott. Dazu noch das Buch der Klagelieder, Kapitel 3, die Verse 37 bis 44. Klagelieder 3, die Verse 37 bis 44. Wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl? Und dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allmächtigen, des Allerhöchsten? Was murren denn die Leute im Leben, ein jeder über die Folgen seiner Sünde? Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen. Darum hast du nicht vergeben. Schauen Sie, Vergebung kommt, wenn man bereut. Du hast dich in Zorn gehüllt und uns verfolgt und ohne Erbarmen getötet. Du hast dich mit einer Wolke verdeckt, dass kein Gebet hindurch konnte. Kommen Sie mit Ihrem Gebet nicht zu Gott? Meinen Sie, Sie sind irgendwo mit einer Wolke umgeben, dass Ihr Gebet nicht durch diese Wolke hindurch dringt zu Gott? Dass Ihr Gebet vielleicht bis zur Decke Ihres Zimmers geht, aber nicht weiter? Nun, Sie sollten sich Folgendes fragen. Jesaja Kapitel 59 und Vers 1. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht taub geworden, dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Unbereute Sünde, um die es hier geht. Gottes Zorn wird sich über die Menschheit ergießen. Das ist klar prophezeit. Wir haben heute die Gründe gesehen, warum dies der Fall ist. Sünde, unbereute Sünde und die Weigerung, von der Sünde abzulassen, sich zu bekehren zu Gott, sich hinzuwenden und das Richtige zu tun. Uns wird in der Kirche Gottes ein Ausweg gezeigt. Es wird uns gesagt, dass wir als würdig erachtet werden können, allem denen zu entfliehen, aber warten wir nicht zu lange. Wenn wir unbereute Sünde in unserem Leben haben, schaffen wir diese Sünde weg. Kehren wir uns Gott zu, in Demut, in Gerechtigkeit, tun wir das Gesetz Gottes, aus vollem Herzen. Gott ist Liebe. Er wird die Menschen züchtigen, er wird die Menschen bestrafen, in der Hoffnung, dass sie die Reue, die er ihnen anbietet, annehmen. Und wenn sie es jetzt nicht tun, dann werden sie sich daran erinnern, wenn sie auferstehen werden in der zweiten Auferstehung. Und dann werden die meisten, ohne Frage, alles dies erkennen, warum dies geschehen ist, warum Gott dies tun musste. Aber wir müssen durch diesen schrecklichen Weg nicht gehen. Schauen Sie, es heißt, kommt heraus aus Babylon, dass ihr nicht an den Sünden von Babylon teilhabt und dass ihr nicht an den Plagen, die über Babylon ergossen werden, teilhaben müsst. Gehen wir diesen Weg, den Weg der Sicherheit, den Weg des Schutzes und den Weg der Gerechtigkeit und nicht den Weg dieser Welt, die letztendlich auch noch irgendwann einmal zur Besinnung kommen wird, aber nicht unbedingt in diesem Leben, nicht unbedingt vor der Wiederkunft Jesu Christi. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, verbleibe in Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.
Was sagt uns die Bibel über unsere Zukunft? Was geschieht von jetzt an bis zum Zeitpunkt der Rückkehr Christi? Welche prophetischen Ereignisse offenbart die Bibel, die sehr bald eintreten werden? Und welche Ereignisse werden in sehr ferner Zukunft geschehen? Wie können wir uns jetzt vorbereiten, damit wir verstehen können, was die Zukunft bereithält? Für ein kostenloses Exemplar dieser Broschüre gehen Sie zu auf postenstehen.de.